Ja, ich möchte mit einer Frage einsteigen. Mit welchem ein Wort könnte man das Christsein beschreiben? Mit welchem ein Wort könnte man Christsein beschreiben? Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, habe mir den Buddhismus angeschaut. Da könnte man vielleicht sagen, da wäre das Schlagwort Weg. Im Buddhismus geht es immer um den Weg. Da gibt es einen edlen, achtfachen Pfad. Es geht um Dinge, die man tut, um Richtungen, die man einschlägt. Da ist viel von Ethik dann die Rede, rechtes Tun, rechtes Reden, rechtes und so weiter. Auch bestimmte Übungen dann. Wenn man zum Islam geht, da ist das Kernwort wahrscheinlich Unterwerfung oder Hingabe. Das ist auch die wörtliche Übersetzung des Wortes Islam. Es wird ja manchmal gesagt, es bedeutet Frieden. Also genau genommen heißt es Unterwerfung. Ein frommer Muslim gibt sich völlig in die Hand eines Gottes, den er letztlich nicht kennt und von dem er letztlich auch nichts zurückerwarten kann, zumindest nicht mit Gewissheit. Wenn man so in die Esoterik geht, da ist wahrscheinlich von Erfahrung die Rede. Und wenn wir vom Christsein reden, können wir sagen, ja, es zeigt den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Es geht um Hingabe. Es geht auch dann um Erfahrungen, die uns geschenkt werden. Aber im Zentrum steht etwas anderes. Und ich würde sagen, im Zentrum steht der Glaube. Glaube als der Weg, auf dem wir zu Gott kommen. Glaube als der Weg, auf dem wir unser Leben mit Gott gestalten. Es ist ja nicht so, dass am Anfang du einen Schritt des Glaubens tust und dann läuft das von alleine, sondern wir sind ständig auf diesem Weg des Glaubens. Was ist das Gegenteil von Glauben? In der Bibel, ja, Zweifel, Unglaube, Misstrauen. Oder auch in der Bibel ist der Gegensatz zum Glauben das Schauen. Also im Himmel wird es keinen Glauben mehr geben, weil wir dann schauen werden, weil wir dann Gott von Angesicht sehen werden. Der Gegensatz zum Glauben ist nicht Wissen. Ja, wie der Volksmund sagt, Glaube heißt nicht Wissen oder so. Glaube ist Gewissheit, und zwar die Gewissheit einer Realität, die wir nicht oder noch nicht sehen können. Kennt das, diese Art Definition aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht, nicht eine vage Geschichte, sondern eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir jetzt über Glauben nachdenken, sagen, wo können wir über Glauben lernen, dann kommen wir an einem nicht vorbei. Wir waren eben schon beim David. Wir gehen noch weiter zurück zu dem, den Paulus den Vater des Glaubens nennt, Abraham, oder wie er am Anfang noch heißt, Abram. Und wir können bei ihm in die Schule gehen sozusagen. Ich möchte das Ganze nennen, Glauben lernen mit Abraham. Wir lernen über seine Beziehung mit Gott, aber eben auch darüber, was Glaube ist, wie Glaube sich auswirkt. Und ich will ein paar Verse mit euch anschauen aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 15, die ersten 6 Verse. 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Amen. Glauben lernen mit Abraham, Ich bleibe mal bei Abraham jetzt, auch wenn er hier noch nicht so heißt. Wir sehen den Grund des Glaubens, wir sehen den Gegenstand des Glaubens, wir sehen die Auswirkung des Glaubens und viertens das Geschenk des Glaubens. Der Grund des Glaubens, wo fängt das an? Wo beginnt Glaube? Da hat jeder sicherlich seine ganz eigene Glaubensgeschichte. Wir könnten jetzt hier mal rumfragen und jeder kann was erzählen. Der eine sagt, ja, da war mein Nachbar, der hat mir angefangen, was von einem alten König zu erzählen oder so. Und dann bin ich da neugierig geworden. Da hat jeder seine eigene Geschichte. Ich bin in der Landeskirche konfirmiert worden und bin dann anschließend da in die Jugendgruppe gegangen, weil ein paar Freunde von mir dahin gingen. Das war so der erste Schritt auf dem Weg, den ich heute noch gehe. Aber ganz am Anfang war da kein Glaube. Ich fand das nicht schlecht oder so. Ich war nicht direkt dagegen, sonst wäre ich nicht hingegangen. Aber es war kein Glaube. Also dadurch, dass ich mich an andere hänge, dass ich mitgehe, dass ich die gute Atmosphäre genieße im Hauskreis oder im Gottesdienst, dadurch bin ich noch kein Christ. Womit beginnt Glaube? Hier geht es damit los, und das sehen wir auch, wenn wir weiter noch zurückblättern, den Anfang der Geschichte von Abraham. Gott redet. Gott redet zu Abraham. Das Wort des Herrn, heißt es hier, kam in einer Offenbarung zu Abraham. Gott redet und dieses Reden fordert dann eine Antwort. Also er hat nicht von sich aus überlegt, wie könnte das denn sein mit Gott? Und wenn wir sehen, Kapitel 12, die erste Begegnung, da heißt es, Abraham spricht zu, Gott sagt zu Abraham, geh aus deines Vaters Haus und so weiter. Es geht los mit dem Reden Gottes. Bei mir war das damals so, ich bin dann irgendwann mit einem Freund aus dieser Jugendgruppe zu einem Glaubensgrundkurs gegangen in unserer Gemeinde. Der lief da zweimal im Jahr oder so und ich wollte immer schon mal irgendwie mir das mal angucken und irgendwann sind wir da hingegangen. Und das war übrigens Glaubensgrundkurs nach dem Farbwechselbuch. Wir machen diesen gleichen Kurs jetzt im Herbst hier in der Gemeinde. Und ich habe aus der Bibel gehört in diesem Kurs, ich habe dazu Erklärungen gehört und da habe ich das gehört, was ich in den 2 Jahren in dieser Jugendgruppe sicher schon öfter gehört habe. Gott möchte mir begegnen in Jesus. Er will mir vergeben, er will mir neues Leben schenken. Und in der Situation habe ich verstanden, Gott spricht zu mir. Er beantwortet meine Frage danach, wo mein Leben eigentlich hinführt, was das Ziel eigentlich sein soll. Und ich habe verstanden, ich muss reagieren. Und bin am Ende von diesem Kurs, habe ich bewusst diesen Schritt getan, mein Leben in die Hände Gottes zu legen und ihn als meinen Herrn anzunehmen. Übrigens dieser Freund auch, der ist jetzt vor ein paar Wochen Mitglied geworden in Ansgar Wetzlar. Das hat mich besonders gefreut, wie sich dann so Wege wieder schneiden. Also der Grund des Glaubens ist, dass der Glaube baut auf das Wort. Gott redet. Gott redet und daraus wächst Glauben. Und das gilt dann nicht nur für den Anfang des Glaubens, sondern das gilt für jeden Schritt. Wenn ich für etwas bete im Glauben, dann ist es gut, wenn ich auf das Wort Gottes hin bete. Nicht irgendwelche Wünsche mir ausdenke, sondern auf seine Zusagen gründe. Zum Beispiel, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch geben. Oder konkrete Verheißungen, sagt, das möchte ich dir geben. Bittet, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der gern gibt und niemanden schilt, und sie wird ihm gegeben werden. Mit dieser Verheißung kannst du beten. Und wir lassen uns, glaube ich, also ich zumindest, ich lasse mich viel zu schnell entmutigen im Gebet, wenn ich keine Ergebnisse sehe. Vielleicht geht das hier noch jemandem so. Und da finde ich den Abraham echt herausfordernd. Wir sind ganz schnell dabei zu sehen, was der alles auch falsch gemacht hat. Sowas nennt sich dann Vater des Glaubens. Ist das nicht ein bisschen frisiert im Hebräerbrief? Man sieht, wie er dann die Sarah als seine Schwester verkauft und wie er dann selber da versucht, irgendwas zu drehen. Lass uns mal die Zeiträume anschauen. Weiß jemand, wie alt Abraham war, als er aus Haran auszog und einen Sohn versprochen bekommen hat? Ganz am Anfang der Geschichte. Bitte? Nee, war noch ein junger Mann. 75. Als er dann selber probiert, irgendwie nachzuhelfen und mit der Hagar den Ismael zeugt, wie alt ist er da? 86. Das heißt, da hat er schon 11 Jahre gewartet und gehofft. Gesagt, so, jetzt muss ja irgendwie was passieren. Und wie alt war Abraham, als er schließlich den Isaak bekam, oder die Sarah vielmehr? 100. Also, vielleicht sagst du, ja, Gott hat da zwar mal irgendeine Verheißung gegeben, aber das gilt, glaube ich, nicht mehr. Das ist irgendwie verjährt, weil ich habe mich verhört oder so. Also wenn du 25 Jahre dafür gebetet hast, eine klare Verheißung Gottes hin, dann können wir anfangen, darüber zu reden. Aber ich habe meistens nicht diese Ausdauer und Gott hatte auch noch nicht so oft Gelegenheit, 25 Jahre für eine Sache zu beten. Es ist gut, dran zu bleiben, wenn Gott gesprochen hat. Oder wenn es wirklich auf sein Wort hin ist. Manchmal hat man irgendwas geträumt oder hatte eine Hoffnung und dann ist es gut, schon mal zu gucken, hat wirklich Gott geredet oder habe ich mir irgendwas herbeigeredet? Ja, das meine ich nicht, dass du dich in irgendwas verbeißt und dir irgendeine Verheißung selber zusammengebaut hast, weil das dein Wunsch war. Aber wenn Gott geredet hat, dann halte daran fest. Der Glaube gründet sich auf das Wort. Erlebnisse, die können heute so, morgen so sein. Gefühle können Schall und Rauch sein. Und wenn du fest werden willst im Glauben, wenn du weiterkommen willst, wenn du wachsen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dich in Gottes Wort vertiefst. Dass du Gottes Wort als sein Wort an dich liest. Dass du es wirklich nimmst und sagst, Gott redet zu mir. Dass du es kaust, dass du es verdaust. Das ist nicht so mit so Häppchen getan. Ja, Gott hat einen Plan für dich. Und der lautet neben allem, was vielleicht spezifisch dann noch ist, er will, dass du eine Frau oder ein Mann des Glaubens wirst. Und der wirklich fest gegründet ist in dem Vertrauen auf ihn. Und das wird nicht geschehen, ohne dass du auch eine Frau, einen Mann des Wortes Gottes wirst. Dass du wirklich gegründet bist in sein Wort. Und manchmal lesen wir die Bibel und blättern so und suchen ein Wort. Ja, also jetzt, was jetzt mich direkt anspringt. Und das schenkt Gott ja manchmal. Dass da ein Vers ist, der sich so einbrennt. Aber lies nicht nur auf der Suche nach einem Wort, sondern lies es als das Wort. Es ist sein Wort für dich. Und lies es fortlaufen, bleib dran. Es ist gut, auch ja, mehrere Kapitel am Stück zu lesen. Und da ist nicht jeder Tag spannend. Da ist nicht jeden Tag dieses Aha-Erlebnis. Da ist auch vielleicht nicht jeden Tag, den du dranbleiben kannst, weil irgendwie Tumult drumherum ist. Und dann geht es nicht darum, dass du dich selber prügelst, weil du es nicht geschafft hast. Sondern es geht darum, dass du dann wieder den Faden aufnimmst. Und dranbleibst. Und also ich erlebe das auch so, dass es nicht ein Aha-Erlebnis nach dem anderen gibt. Und eine Offenbarung, die aufblinkt nach der anderen. Aber es nährt dich. So wenn ich dich frage, was hast du am 2. Juli 2007 zu Mittag gegessen? Wenn du nicht sowieso jeden Tag das Gleiche isst, weißt du es wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist ganz gut, dass du am 2. Juli 2007 was gegessen hast und am 3. und am 4. und am 5. und am 6. Weil es sonst deiner Gesundheit nicht so gut bekommen hätte auf Dauer. Und so ist das, manchmal schreiben wir vielleicht ein Datum dann an den Rand oder wir schreiben uns einen Bibelvers raus, der uns besonders angesprochen hat. Das sind so Highlights und die schenkt Gott. Aber es ist gut, wenn wir einfach eine gute, ausgewogene Ernährung sozusagen haben in Gottes Wort. Der Glaube baut auf das Wort. Das ist der Grund des Glaubens. Das zweite, der Gegenstand des Glaubens. Was ist das? Die Jünger Jesu wollten auch Männer des Glaubens werden. Und dann kommen sie zu Jesus, in Lukas Evangelium Kapitel 17 wird das berichtet und sagen, stärke uns den Glauben. Und was macht Jesus? Legt er in die Hände auf und sagt, empfang Glauben. So, das ist ja manchmal stark, ne? Wenn man sagen könnte, so, ich habe eine schwierige Situation, ich brauche mehr Glauben, Herr, bitte schenk mir das. Er sagt, nimm. Nein, was sagt Jesus? Er sagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Und mancher liest das dann und ist noch geknickter, weil er sagt, aha, ich habe also noch nicht mal Glauben wie ein Senfkorn, denn sonst könnte ich ja irgendwelche Bäume im Meer versenken, wozu immer das gut sein soll, nebenbei gesagt. Ich glaube, Jesus meint ganz was anderes. Ich glaube, Jesus sagt, ich interessiere mich eigentlich nicht so sehr für das Volumen eures Glaubens, sondern ich interessiere mich für den Gegenstand deines Glaubens. Also nicht, wie viel Glaubenspower hast du, wie viel Gläubigkeit kannst du vorweisen auf einer Skala von 1 bis 100, sondern woran glaubst du? Woran hältst du dich fest? Glauben ist ein Festhalten, ein sich festkrallen manchmal vielleicht auch. Und wenn du an den Gott der Bibel glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann sagst du nichts anderes als, ich vertraue dir, dass du es tun kannst. Du musst es tun. Ich flüchte mich zu dir, ich erwarte große Dinge von dir. Nicht ich vollbringe große Dinge, weil ich so gläubig bin. Guck mal Gott, da musst du es mir jetzt auch geben, weil ich so viel Glauben dir hier auf den Tisch lege. Sagst du, so viel habe ich ja noch nie gesehen. Nein, weil du dich an ihn dranhängst und er ist stark. Das ist so, wie wenn du mit deinem großen, starken Freund irgendwo durch die dunkle Gasse gehst und wenn die bösen Jungs kommen, dann hängst du dich an denen. Und da geht es nicht darum, wie doll du dich an ihn hängst, sondern dass er da ist und dass er stark ist. Und wenn Gott tatsächlich der ist, als der er sich ausgibt, dann sind Maulbeerbäume für ihn kein Problem. Also nicht die Energie, mit der du Dinge bewegst, also Gläubigkeit, also die Macht der Kraft ist in dir oder so. Glauben auf höchste Betäubungsstufe, Mr. Worf. Nein, es geht um das Festhalten. Glauben, der aufgrund der Verheißung alles von Gott erwartet. Oder ganz einfach gesagt in dem alten Wort, wir brauchen nicht den großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Der Glaube schaut nicht auf sich selbst, er sucht nicht sich selbst, sondern er sucht seinen Gegenstand. Der Glaube sucht Gott, das ist der Gegenstand des Glaubens. Und er sucht ihn in der persönlichen Begegnung. Und das heißt nicht, dass das dann immer alles ganz leicht und einfach ist und alles ganz glatt geht. Wie war das bei Abraham? Da war auch Unsicherheit drin. Er antwortet, ja? Und was antwortet er? Er sagt nicht, Halleluja, lass uns vorangehen, sondern er sagt, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Das ist interessant, dass hier in Kapitel 15 das erste Mal von Abrahams Glauben gesprochen wird, ausdrücklich. Er glaubte Gott. Und es ist hier auch das erste Mal, dass er Gott antwortet. Das ist das erste Mal, dass Abraham mit Gott redet. Vorher hat Gott zu ihm gesprochen, hat gesagt, geh, tu dies, tu das. Und hat auch Verheißungen gegeben. Und Abraham hat gehandelt, er ist gegangen. Da zeigt sich ja auch schon Glauben darin. Aber er hat noch nie geantwortet. Also für Gehorsam, für Hingabe braucht es keine Gemeinschaft. Ja, Stichwort Islam. Wenn Beziehung zu Gott oder so, das ist nicht eine Kategorie, in der da gedacht wird. Wenn die Befehle ankommen und du dann tust, was dir gesagt wird, brauchst du keine Beziehung zu haben zu dem, der die Befehle gibt. Aber Glaube ist nur denkbar in dem Zwiegespräch, in der Gemeinschaft mit Gott. Und Abraham ist da nicht so vorbildlich in dem, wie er antwortet, aber er wendet sich Gott zu. Er sucht das Gespräch mit ihm, er antwortet. Der Unglaube wendet sich von Gott ab und sagt, das bringt sowieso nichts, das funktioniert nicht. Aber er wendet sich an Gott. Aber darin, wie er sich an Gott wendet, sehen wir dann auch etwas davon, wie Unglaube funktioniert. Denn er hängt sich dann eben erstmal nicht an den lebendigen Gott und sagt, ja, wenn du es sagst, dann wird es geschehen. Sondern er hängt sich an seine Erfahrung. Und das trägt nicht. Er hat Gottes Wort gehört und Gott gibt ihm hier in Vers 1 eine dreifache Zusage. Er sagt, fürchte dich nicht. Das heißt, wenn du zu mir gehörst, dann gibt es nichts, wovor du Angst haben musst. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst, wenn du zu mir gehörst. Gott sagt zweitens, ich bin dein Schild. Das heißt, ich bewahre dich vor dem Bösen. Und ich bin dein sehr großer Lohn. Ich gebe dir, was dein Herz begehrt und was wünschte Abraham sich? Was begehrte er? Ein Sohn. Wenn er der Vater vieler Völker werden soll, dann wäre es ein sinnvoller Anfang, erstmal der Vater eines Sohnes zu sein. Und Gott hat klar gesprochen und dagegen stellt Abraham seine Erfahrung. Du hast mir kein Kind gegeben, ich habe schon so und so lange gewartet, das scheint ja nicht zu funktionieren. Und dann die menschliche Schlussfolgerung, okay, dann erbt mein Knecht eben alles. Und er sagt nicht, das macht mir alles zu schaffen, manchmal denke ich, das wird gar nichts mehr mit dem Sohn, sondern er stellt das als Tatsache hin. Das wird nichts mehr. Ich gehe dahin ohne Kinder. Punkt. Fakt. Ja? Und da stellt sich die Lüge gegen Gottes Wort. Also es gibt Fragen, es gibt Zweifel. Ich sage, wie soll das werden, Gott? Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß, sagt Maria zum Engel. Und er erklärt ihr das und er antwortet. Aber Zacharias hat gesagt, ja, das funktioniert ja nicht. Ich bin so alt und meine Frau und da geht nichts mehr. Das ist Unglaube. Also, die Lüge sagt, das klingt alles ganz schön, aber das sind ja nur Worte, die helfen keinem. Bei mir funktioniert das nicht, vielleicht bei irgendwem anders. Ich habe das alles schon ausprobiert. Ich habe im Glauben gebetet und Gott hat mich nicht erhört. Gott sagt was anderes. Und das ist manchmal schmerzhaft, in dieser Spannung zu stehen. Ich weiß das. Gott sagt was anderes. Und Glaube sucht immer wieder die Gemeinschaft und das Gespräch mit Gott. Auch um diese Fragen vor Gott zu bringen. Und es gibt Gott die Möglichkeit, uns wiederum seine Wahrheit zuzusprechen. Und das macht er hier. Und das finde ich so tröstlich in der Geschichte. Gott sagt nicht zu Abraham, also ich habe dir jetzt schon so viel verheißen und ich hatte eigentlich so viel vor mit dir, aber wenn du immer nur rummäkelst, dann wird das wohl nichts mit uns beiden. Dann suche ich mir jemand anders. Das ist vielleicht manchmal unsere Angst, dass Gott irgendwann sagt, nee, jetzt bin ich leid mit dir. Wenn du dich so blöd anstellst. Aber Gott ist voller Erbarmen, auch hier. Und er bringt den Abraham sanft wieder auf Kurs sozusagen, bringt ihn mit seiner Wahrheit zurecht, sagt, nein, Abraham, nicht dein Knecht. Einen Sohn will ich dir geben. Das meine ich ganz, das ist nicht irgendwie im übertragenen Sinn gemeint, sondern ganz genau so, wie ich es gesagt habe. Und so, wie ich es dir immer versprochen habe. Er sagt, lass dich nicht runterziehen von dem, was noch nicht ist, sondern hör auf mein Wort, schau auf mich und du kennst mich doch. Also der Gegenstand des Glaubens, der Glaube hängt sich an Gott. Und dann ein drittes, was ist die Auswirkung des Glaubens? Da wird es spannend, der Glaube führt uns über unsere Grenzen. Gott geht weiter. Er sagt nicht einfach nur Kopf hoch Abraham, das wird schon mit dem Nachwuchs, sondern er nimmt ihn sozusagen an der Hand und führt ihn aus dem Zelt raus und sagt, schau dir die Sterne an. So viele Nachkommen wirst du bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch mit großen Verheißungen geht, ob die euch eher anspornen oder ob die euch eher erdrücken. Wolfram Kopfermann hat ein Buch über Abraham geschrieben. Das ist so im Handel des antiquarisch zu bekommen. Und da fragt er, was bringt diese Zusage dem Abraham? Hätte er gesagt, schau mal, ich gebe dir hier einen Stern, der steht für deinen Sohn. Schau ihn täglich an und sage, dieser Stern, mein kleiner Stern, das ist ein Hinweis für den Sohn. Wäre das nicht seelsorgerlicher gewesen? Aber Gott mutet dem Abraham und uns etwas zu. Und manchmal überfordert er uns, so fühlt sich das zumindest an. Wir sind froh, dass wir gerade so über die Runden kommen und er fordert uns heraus, viel weiter zu sehen, viel weiter zu denken. Er reißt uns den Horizont auf. Er möchte, dass wir größer denken als unsere kleine Situation. Und warum macht er das? Eben nicht, weil da eine Kraft in uns ist, die wir nur irgendwie aktivieren müssen. Wenn man nur positiv genug denkt, ich schaffe das, musst du dir 10-mal am Tag sagen und dann gucken, ob es funktioniert. Nein, weil Gott so groß ist, weil Gott so viel größer ist als diese Kämpfe, in denen wir täglich stecken, zeigt er uns viel weiter. Er sagt, Abraham, du kämpfst mit dem nächsten Schritt. Aber Und dieser nächste Schritt, der kann ganz schön happig sein. Das ist, ja, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber Gott sagt, behalte die große Vision im Blick. Ich will dir das alles schenken. Und er sagt das heute zu dir. Er sagt, tritt heraus aus deinem kleinen Zelt. Ich habe so viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst. Ich habe so viel mehr vor mit dir, als du dir zutraust. Und das heißt dann nicht, dass es vielleicht morgen gleich sofort die Reise losgeht, aber der nächste Schritt ist dran. Und dieser nächste Schritt, mit dem du kämpfst, ist ein Schritt auf diesem Weg. Martin Luther hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun will. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun will. Unsere natürliche Reaktion ist, was durch mich? Und Gott sagt, ja, das ist ja der Witz. Weil ich darin meine Größe zeige, weil ich darin meine Macht zeige. Ja. Wenn Gott immer nur die tollen, großen, starken, wer immer das dann sein soll, nehmen würde, dann heißt das, dann lernen wir daraus, aha, Gott ist darauf angewiesen, dass die Leute gut drauf sind, sonst klappt das nicht. Aber ich glaube, Gott hat besondere Freude darin, schwache Menschen zu nehmen, die sich ihre Grenzen sehr bewusst sind, weil dann sehr deutlich wird, woher es kommt. Dass es nicht aus menschlichem Ermessen kommt. Ich erlebe das so, dass da, wo ich Erfolg habe, wie immer man den misst, das demütigt mich vor Gott mehr, als wenn ich Misserfolg habe. Wenn ich Misserfolg habe, dann kann ich mir immer noch sagen, naja, wenn du dich mehr angestrengt hättest und wenn du früher angefangen hättest und was weiß ich, dann wäre das was geworden. Das ist jetzt eben gescheitert, weil du nicht das ordentlich gemacht hast. Aber wenn ich Erfolg habe und dann meine Begrenzung sehe, weiß ich, okay, das kann jetzt nur Gott gewesen sein. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun will. Nicht wir, sondern Gott will es tun. Er schenkt uns seinen Geist. Und ich musste so denken an die 8 Jahre, die wir hier als Gemeinde sind. Und das war oft ein Kampf. Und es bleibt auch ein Kampf. Das ist ja nicht einfach jetzt Geschichte und wir schauen zurück an die beschwerlichen Anfangsjahre. Sondern es wird immer wieder neue Schwierigkeiten geben. Und es war zum Teil ein Kampf ums Überleben. Es war ein Ringen um Einzelnen. Und wir halten daran fest, Gott will etwas Großes tun. Sein Ziel mit dieser Gemeinde ist nicht, dass diese Gemeinde irgendwie über die Runden kommt und existiert, sondern dass diese Gemeinde ein Licht ist für viele Menschen aus allen Nationen, die hier zusammenkommen, ihn anzubeten, gestärkt werden, wieder anderen zu dienen. Und manchmal zwischendrin auf dem Weg, da habe ich das nicht, war das nicht das, was ich zuerst vor Augen hatte, sondern da ging es darum, wie kommen wir jetzt über den nächsten Gottesdienst hinweg oder über das nächste Gespräch, was ich führen muss mit jemandem. Aber Gott hat viel Größeres im Sinn. Und das gilt für uns als Gemeinde und das gilt für dich und für mich als Einzelner. Und das ist ein Abenteuer, zu dem er uns ruft. Er gibt uns nicht nur die Versorgung, dass wir irgendwie durch den nächsten Tag kommen, sondern er gibt uns diese Herausforderung, komm heraus aus deinem Zelt, schau die Sterne an. Ganz kurz zum Schluss das Geschenk des Glaubens. Im Glauben haben wir Beziehung mit Gott. In diesem Hin und Her, in dieser, ja fast kann man sagen, Diskussion hier, macht es bei Abraham offensichtlich Klick. Das heißt dann schlicht, er glaubte dem Herrn. Da wird es nicht beschrieben, das wäre ja ganz interessant, was die einzelnen Schritte dabei waren. Aber es heißt, Abraham glaubte dem Herrn. Und das ist der Schritt, den dir niemand abnehmen kann. Das ist ein Geschenk, was Gott dir macht, aber eben auch ein Schritt, den du selber tust. Dass du sagst, ja, ich vertraue dir. Ich bringe dir mein Misstrauen, ich bringe dir auch meine Angst, aber ich setze jetzt alles auf diese eine Karte. Jesus, du sollst mein Herr sein, dir will ich folgen. Und es ist da, diesen Schritt ganz zu gehen. Du musst dran denken, wir sind demnächst an der Lahn. Der Roman da, der Wirt, hat mir ja schon angeboten, mich zum Predigen rauszufahren auf den Fluss. Gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Leute da sind, sonst wirkt es ein bisschen albern. Aber wenn du in so ein Boot steigst, weiß nicht, ob du das kennst, gerade wenn du nicht geborener Matrose bist oder so, sondern eher vielleicht aus dem hessischen Bergland kommst und dir das etwas unheimlich ist. Und du machst so den ersten Schritt in das Boot rein und da bist du mit einem Fuß am Land und mit dem anderen Fuß im Boot. Das ist eine ziemlich instabile Lage. Und es ist gut, dann wirklich den Schritt ganz zu gehen und das Bein nachzuziehen. Weil wenn du so stehen bleibst, irgendwann wirst du wahrscheinlich im Wasser landen. Weil das Boot dann irgendwann losgeht und du hängst dazwischen. Also es ist gut, wirklich diesen Schritt ganz zu gehen. Nicht wie der Elia sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten. Also ich traue dir zu, dass du große Dinge tun wirst. An mir, in mir und auch durch mich, weil du so groß bist. Ich nehme dich beim Wort. Das ist dieser Schritt. Und die Reaktion Gottes bleibt nicht aus. Es heißt hier, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist die Sprache der Rechtfertigung, die kennen einige aus dem Römerbrief. Da erklärt Paulus, was das heißt, vor Gott gerecht zu sein. Eben nicht aufzulisten, was man alles schon erreicht hat, auch nicht, wie gläubig man war in herausfordernden Situationen, sondern ich habe mich an Jesus gehängt. Das ist der Punkt. Ich habe mich von ihm ziehen lassen. Wenn ich versuche aus eigener Kraft, da komme ich nicht weit. Wenn ich nach seinen Maßstäben gerecht sein will, da komme ich unweigerlich unter sein Urteil. Aber Paulus sagt auch, wer nur eins der Gebote bricht, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Also das ist nicht der Weg, vor Gott zu bestehen, sondern ich vertraue mich ihm an. Ich setze mein Vertrauen auf den, der sein Leben für mich gegeben hat. Und das ist die Basis für das Ganze. Davon wusste Abraham noch nichts. Aber das dürfen wir heute wissen. Und wir gehören zu dieser Familie von Abraham, die eine Familie des Glaubens ist. Er hat diesen verheißenen Sohn bekommen. Und die Geschichte ging weiter und Gott hat sein Volk bewahrt. Durch alle Stürme, durch alle Klippen. Und heute, durch Jesus Christus, durch den, der für uns gestorben ist, sagt Paulus, dann ist der Segen Abrahams zu allen Völkern gekommen. Auch zu den Völkern, die hier heute Morgen sind. Wir gehören dazu, wenn wir uns ihm anvertrauen. Jesus ist für uns gestorben und jetzt schaut Gott nicht auf unsere Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, sondern auf seine vollkommene Gerechtigkeit. Und der Weg dahin ist dieses Ergreifen, dieses Empfangen im Glauben. Nicht, das Glauben ist nicht noch ein Schritt, den du tust, was muss ich denn jetzt noch tun, sondern es ist einfach ein Empfangen dessen, was Gott dir gibt. Und ein Stellen auf sein Wort. Und da schließt sich dann der Kreis zu dem ersten Gedanken, der Grund des Glaubens. Das Wort, er ruft dich. Er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Amen.